Hallo, ich bin Ivan Blatter, dein Produktivitätscoach. Ich führe dich und dein Team dazu, produktiver und dabei stressfrei zu arbeiten. Heute hörst du ein Interview mit einem sehr speziellen Gast, der sich hier noch nie den Fragen gestellt hat und das wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell tun wird. Wer das ist, erfährst du gleich nach ein paar Takten Musik. Und das bin ich. Ja, dieser Spruch hat gleich eine mehrfache Bedeutung. Heute feiere ich nämlich meine 300. Podcast-Folge. Danke, danke, zu viel der Ehre. Ich habe mir überlegt, was könnte ich dir in dieser Jubiläumsfolge Besonderes bieten? Tja, und dann ist mir eingefallen, dass ich schon ab und zu von Zuhörern den Wunsch gehört habe, dass sie mal hinter die Kulissen blicken möchten und mich etwas besser kennenlernen möchten. Wer ist also dieser Ivan Blatter eigentlich? Das wirst du heute erfahren. Doch sich selbst zu interviewen ist irgendwie gruselig. Deshalb habe ich mir einen Fragesteller geholt und ihm gesagt, er solle versuchen, in dem Gespräch den Menschen Ivan Blatter hinter dem Mikrofon zu zeigen. Wenn du in der Podcast-Szene unterwegs bist, dann weißt du natürlich schon längst, wen ich mir geholt habe. Stichwort, und das bin ich. Denn er beginnt all seine Podcast-Folgen mit, und das bin ich. Er hat über 3000 Interviews geführt, in seinem Podcast, live, im Fernsehen und ich weiß nicht wo sonst noch. Damit ist er ein echter Interviewheld. Dabei hat er alles durch. Er wurde von Helmut Kohl zusammengestaucht, hat Tom Cruise mit falschem Namen angesprochen, aber auch viele, viele großartige Interviews geführt. Heute gibt er seine riesige Erfahrung als Trainer und Coach weiter. Ich freue mich sehr, mich heute seinen Fragen zu stellen und ich bin gespannt, wohin uns das Gespräch führt. Und damit begrüße ich herzlich den lieben Markus Tirok. Da Markus ein Liebhaber des gesprochenen Wortes und der Konversation ist, legt er auch direkt mit seiner ersten Frage an mich los, die da lautet:
Zeit ist ja ein ganz zentrales Thema bei dir, lieber Ivan. Bei welcher Tätigkeit vergisst du selber ganz und gar die Zeit?
Bei welcher Tätigkeit vergesse ich die Zeit? Wenn ich in den Flow komme, wann komme ich in den Flow? Ja, wenn ich halt Dinge mache, die ich liebe oder ganz konkret, das sind vor allem die Hobbys. Also fotografieren, Klavierspielen, da vergesse ich gerne die Zeit. Wenn ich arbeite, habe ich die Zeit immer sehr, sehr gut im Griff. Ich weiß genau, wie lange ich schon an einer Arbeit bin und wie lange ich noch haben darf bis zum nächsten Termin etc. Also schon eher in der Freizeit.
Deine Hörerinnen und Hörer, die wissen ja längst, dass du ein sehr leidenschaftlicher Fotograf bist, Hobbyfotograf bist. Ist das eigentlich eine Tätigkeit, die du eher alleine machst oder geht es auch gemeinsam?
Das geht nur alleine, zumindest bei der Art Fotografie, wie ich sie mache, weil ich fotografiere einfach Menschen in Alltagsszenen, Street-Fotografie, wie man das auch nennt. Also ich gehe raus und beobachte und sehe plötzlich Zusammenhänge, sehe vielleicht ein Plakat und eine Person, die für mich miteinander kommunizieren, aber die Person nimmt dieses Plakat gar nicht wahr. Oder eine schöne Lichtstimmung und mit Linienführung und alles. Und dann muss ich sofort reagieren, die Szene erfassen und sofort abdrücken, weil sonst ist die Szene schon wieder vorbei. Und das kann ich nur alleine machen.
Komm, Ivan, nimm uns mal mit. Wir setzen uns jetzt gemeinsam in Basel an einem Wochentag draußen in ein schönes Café, ganz entspannt. Du hast deine Kamera dabei. Was für ein Bild wirst du gleich machen?
Ich schaue zuerst mal, wo ist das Licht am schönsten? Wo hat es einen interessanten Hintergrund, also unabhängig von der Person? Das kann sein, dass es eben eine schöne Linienführung hat oder irgendein schönes Plakat, ein interessantes Muster. Und dann stelle ich mir vor, welche Person würde jetzt da reinpassen? Dann kann das vielleicht eine Frau in einem Kleid sein, das kann ein Mann in Bermuda-Shorts mit T-Shirt sein. Und dann versuche ich zu warten, bis so eine Person vorbeikommt. Manchmal habe ich dann nicht die Geduld, so lange zu warten, aber ich versuche wirklich zu überlegen, was für ein Typ Mensch würde jetzt da reinpassen. Jemand, der sehr elegant ist, jemand, der sehr casual ist. Und dann warte ich und dann drücke ich ab.
Das ist ja ein bisschen spannend, nicht? Das ist ja sozusagen wirklich auf genau den richtigen Moment zu warten, der ja auch nicht nochmal herbeizuführen ist. Du kannst ja nicht aufstehen und sagen, Entschuldigung, gönnen Sie nochmal.
Man kann Menschen ein wenig leiten. Man kann zum Beispiel einen Rucksack irgendwo hinstellen, in den Weg stellen, sodass sie gezwungen sind, da herumzulaufen oder so. Das kann man ein bisschen versuchen zu machen, wenn der Rucksack nicht so weit weg ist oder so. Das kann man schon ein bisschen beeinflussen. Oder man zielt auf etwas anderes und viele Menschen sind ja sehr höflich und anständig. Die sehen, da fotografiert einer und dann machen sie einen Bogen um das vermeintliche Sujet. Und dabei mache ich das nur, dass sie genau diesen Bogen machen. Und dann drehe ich mich um und knipse.
Wunderbar, das ist perfekte Führung, ohne dass die Menschen es merken. Komm, Ivan, gleiches Café, gleicher Wochentag, aber du hast deine Kamera nicht dabei. Würdest du dich so ganz allein ins Café setzen oder wüsstest du denn eigentlich gar nicht, was du machen solltest?
Das mache ich tatsächlich gerne. Allein im Café sitzen, lesen, Menschen beobachten. Ich bin ja von der Grundausbildung her Soziologe. Ich beobachte sehr gerne. Und ob mit oder ohne Kamera, das mache ich sogar sehr, sehr gerne. Ich nenne das manchmal auch, ich fotografiere ohne Kamera, weil die Szene ist ja trotzdem da und ich kann trotzdem sehen, oh, das ist jetzt schön. Zur Not mache ich ein Bild mit dem Smartphone, muss aber nicht sein. Ich kann auch nur im Kopf fotografieren.
Du bist aber sozusagen dann mit der gleichen Tätigkeit eigentlich beschäftigt, als hättest du die Kamera dabei. Du bist ganz unabhängig von der Hardware in dem Moment, ne?
In dem Moment schon, ja. Wenn dieser Moment passiert, wenn ich in dieser Fotografiestimmung bin, und das bin ich natürlich auch nicht immer, aber dann bin ich unabhängig von der Hardware.
Du hast mit der analogen Fotografie begonnen und hast noch selbst in der Dunkelkammer, glaube ich, gestanden, um Filme zu entwickeln und auch Fotos abzuziehen. War das damals eigentlich auch so ein Ort, in dem die Zeit verrann, ohne dass du es gemerkt hast?
Oh ja, das ist so, weil man sieht ja dann auch nichts. Das ist ja eine Dunkelkammer. Nein, natürlich hat man ein rotes Licht, aber man sieht dann nicht irgendeine Uhr oder sowas. Da verrann die Zeit auch sehr, sehr, sehr schnell tatsächlich. Und da konnte man sich auch vergessen. Wenn du die ganzen Chemikalien natürlich anmischst, dann machst du das nicht nur für zwei Bilder oder für einen Film. Dann reservierst du dir direkt so einige Stunden auch gleich dafür.
Das ist ein bisschen eine Parallelwelt, stelle ich mir das vor, oder?
Ist so, ja, definitiv. Man taucht komplett ab. Man ist an einem wunderschönen Samstag, die Sonne scheint. Man sitzt in der Dunkelkammer und sieht nichts, ist im Dunkeln.
Und ist glücklich dabei. Das ist nämlich das Geheimnis quasi. Ivan, für wen fotografierst du eigentlich?
Nur für mich. Ich veröffentliche keine Bilder. Ich zeige die höchstens im Fotoverein, im Fotoclub, wo ich auch Mitglied bin. Aber eigentlich nur für mich.
Und was machst du mit den abertausenden Bildern, die so über die Zeit entstehen?
Die hängen entweder hier an den Wänden bei uns in der Wohnung oder ich schaue mir die einfach an. Wobei, ich bin nicht ein Mensch, der immer wieder ins Archiv schaut. Im Prinzip interessiert mich das, am meisten interessiert mich das Foto, das ich noch nicht geschossen habe. Nicht die, die ich schon geschossen habe.
Interessiert dich da das Motiv, also die Komposition oder die Tätigkeit des Fotografierens?
Ich glaube beides. Es ist ein wenig eine Jagd nach dem perfekten Augenblick, nach der perfekten Szene. Das ist so, jetzt habe ich es geschafft. Das ist das eine. Aber natürlich auch das Motiv, weil ich finde, im Alltag gibt es viele Situationen, die eine Poesie haben, die wir einfach so gar nicht wahrnehmen. Da musst du stehen bleiben und dann die Zusammenhänge sehen, erkennen und vielleicht auch herstellen können. Und das versuche ich mit der Kamera.
So, und Achtung, jetzt drehen wir die Kamera mal um und richten sie auf dich. Lässt du dich gerne selbst fotografieren?
Ich glaube, wie die meisten Fotografen, nein, nicht unbedingt. Es ist lustig, manchmal läufst du auch in eine Szene und du wirst fotografiert. Ich bin ja nicht der Einzige, der einfach so auf den Straßen fotografiert. Und wenn ich das sehe, und ich sehe das natürlich, weil ich das halt bemerkend sehe, was der da tut, dann ärgere ich mich, dann denke ich auch, wieso fotografiert der mich jetzt und was soll das und so. Ich mache natürlich auch dasselbe. Ja, aber ich lasse mich nicht gerne fotografieren.
Auch nicht in Pose? Also wenn man sagt, komm, wir machen jetzt irgendwie, brauchen einfach mal für Social Media, brauchen wir jetzt einfach mal 20 Fotos, stell dich mal hin.
Ja, es geht so. Ich mache es aber jetzt nicht mit großer Begeisterung.
Ich würde ja ganz gerne mich eigentlich mal auf die Lauer legen und zwar mit einem Teleobjektiv, um dich zu fotografieren, wenn du jeden Tag zum Sport gehst. Geht dir das beim Sport so ähnlich wie mit der Fotografie, dass du auch da die Zeit komplett vergisst oder zieht die sich vielleicht sogar wie so ein sportliches Gummiband?
Nee, ich glaube weder noch. Also ich mache es unglaublich gern. Das ist für mich qualitativ sehr hochstehende Zeit, weil ich etwas für mich, für meinen Körper tue. Und dann höre ich auch meine Podcasts und Hörbücher und Audioprogramme. Das ist für mich auch eine Weiterbildungszeit. Natürlich ist das Gefühl am Ende, was gemacht zu haben und ein paar Gewichte gestemmt zu haben oder was auch immer, das ist schon auch sehr, sehr, sehr cool. Aber so eine halbe bis höchstens eine ganze Stunde ist okay. Länger muss ich dann auch nicht.
Ehrlich gesagt, am coolsten finde ich bei der Geschichte, dass du jeden Tag außer Sonntag hingehst. Gibt es da mal eine feste Zeit, wo du ins Studio gehst?
Schon. Ich bin ein sehr rhythmischer Mensch, wenn man dem so sagen kann. Ich habe meine Gewohnheiten. Ich stehe meistens fast immer zur selben Zeit auf und so und habe meinen Ablauf. Ich brauche diese Struktur, weil mein Leben ist schon sonst sehr abwechslungsreich und spannend. Und irgendwo brauche ich so ein paar Pfeiler, die immer genau gleich sind. Und das ist einer davon.
Und du gehst ins Fitnessstudio, das heißt, du machst keine Mannschaftssportart, sondern du gehst ins Fitnessstudio. Wäre denn eine Mannschaftssportart eine Alternative für dich?
Nee. Also wenn schon, dann wäre es eine Sportart, die man auch alleine machen kann. Zum Beispiel Billard spielen war auch lange Zeit ein Hobby von mir. Tennis oder irgend sowas, so ein Einzelsport, das wäre was für mich.
Lass uns mal, ich sag mal locker, mal bummelig 35, 40 Jahre in deinem Leben nur zurückgehen. Dann sind wir irgendwo in deiner Kindheit. Wäre das damals schon ein Thema gewesen oder hättest du es damals vermutet oder irgendjemand anders, dass du mal jeden Tag zum Sport gehst?
Nie im Leben. Ich war ein ausgesprochen unsportliches Kind. Ich hatte keine Freude am Sport. Das war sowas von nicht meines. Ich habe viel lieber gelesen. Ich bin auch immer sehr gerne in die Schule gegangen etc. Nee, das hätte ich nie gedacht.
Das mit der gerne in die Schule gehen, das musst du natürlich jetzt sagen, dein Papa war Lehrer.
So ist es. Ich war auch 2 Jahre bei ihm in der Schule, in der 5. und 6. Klasse. Für mich gab es nicht so einen großen Unterschied zu den anderen Jahren, außer dass ich den Lehrer duzen durfte. Das war eigentlich der einzige Unterschied. Mein Vater hat extrem darauf geachtet, dass er mich und meinen Bruder 3 Jahre früher halt auch behandelt hat wie alle anderen. Für ihn war es, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung. Für uns Kinder war es nichts Spezielles.
Und für die anderen Kinder, die ja wussten, dass das der Papa von euch beiden ist, war das komisch oder hat man das relativ schnell akzeptiert?
Nee, das war teilweise schon sehr, sehr schwierig. Ich war relativ gut in der Schule und ja, in den Jahren hieß es halt, ja, der Sohn vom Lehrer und der sieht sicher die Prüfungen vorher etc. etc. Ah. Damit wurde auch mein Vater tatsächlich konfrontiert durch andere Eltern. Ich glaube, für ihn war es schwieriger als für mich, aber so Bemerkungen habe ich schon auch mitbekommen.
Ich kenne das Schweizer Recht nicht, aber ich glaube, es ist verjährt. Hast du mal in Unterlagen gestöbert vor einer Arbeit, vor einer Klausur?
Nie.
Bei deinem Papa? Wirklich
nie.
Nicht?
Komm, Ivan. Ich habe keine Ahnung, wo der die hatte überhaupt, ob die überhaupt zu Hause waren. Ich kam nie auf die Idee, echt. Ich brauchte es auch nie, auch wenn das jetzt blöd klingt. Ich war wirklich gut in der Schule und mir hat es ja Spaß gemacht, aber ich habe nie irgendwas so gesucht.
Ich glaube, es klingt schon so ein bisschen an. Wir bekommen schon so eine Idee von deiner Kindheit. Wir befinden uns ja nicht in Basel in deiner Kindheit, sondern wir befinden uns im Kanton Wallis. Das ist mitten in den Alpen, in der Nähe von Zermatt. Damit die Leute mal so eine Idee haben, wo das ist. Da bist du groß geworden in einem Dorf. Ihr habt, glaube ich, gerade mal 600 Menschen irgendwie zählen können. Das hört sich so ein bisschen nach Heidi, idyllischer Heidi-Kindheit in der Schweiz an. War es so?
Es hat was. Also das war relativ nahe dem Haupttal, wenn man so will. Bei diesen touristischen Tälern ist es ja so, das Haupttal selber ist meistens nicht besonders schön. Und wir waren ein bisschen oberhalb, also nicht so ganz romantisch wie in Zermatt oder so. Aber es war schon eine sehr behütete Kindheit. Wir waren auch viel in der Natur, wir waren halt viel draußen. Man konnte einfach rausgehen und spielen im Wald oder auf der Wiese. Das kannst du ja in einer Stadt nicht so einfach. Und ja, das war halt auch eine Zeit, da hieß es dann halt von den Eltern, du musst zum Abendessen wieder da sein. Und dann warst du einfach weg, stundenlang. Die Eltern hatten keine Ahnung, wo du bist und was du treibst und was du machst. Hauptsache, man war um 6 oder so wieder zu Hause fürs Abendessen, hat sich die Hände gewaschen, hat einigermaßen noch anständig ausgesehen. Und das war gut, das reichte.
Das hört sich wirklich toll an, nach einer tollen Zeit, nach einer schönen Natur, in der ihr da unterwegs wart, vielleicht mit deinem Bruder oder mit Freunden. Aber so eine Kindheit ist ja auch in den seltensten Fällen einfach nur immer schön. Da gibt's ja auch für Kinder immer eigentlich eine Herausforderung. Kannst du dich noch erinnern, was deine Herausforderung war?
Ja, es waren mehrere, glaube ich. Eben dadurch, dass ich der Sohn vom Lehrer war und in meiner Erinnerung zumindest war mein Vater immer der älteste der Lehrer im Dorf. Es gab etwa 3 Lehrer plus eine Kindergärtnerin, das war's dann. Und dadurch hattest du eine spezielle Stellung. Der Lehrer war in diesen kleinen Dörfern vor 30, 40 Jahren, das war eine Autorität, der hatte was zu sagen. Und wenn es dann noch der Graurücken war, sozusagen der Älteste, das war eine Autorität. Und wenn ich dann mal Quatsch gemacht habe, was ich auch häufig gemacht habe, dann hieß es dann sofort, ja, hier der Sohn vom Lehrer. Der Lehrer hat ja nicht mal seine eigenen Kinder im Griff etc. Das war nicht immer einfach. Und in einem Dorf, da bist du halt immer ein wenig ausgestellt. Da funktioniert halt das soziale Netzwerk noch sehr gut.
Und auch zu dem Zeitpunkt muss man ja auch sagen, ist ja schon ein bisschen was her gewesen. Ist dein Bruder der kleinere oder der größere Bruder?
Er ist kleiner, aber älter.
Okay, also du warst der längere, aber der jüngere und du hattest sozusagen einen großen Bruder. Ne?
So ist es, ja.
Ein Schuljahrgang, das finde ich total spannend, bestand aus sensationell zwei Menschen. Das warst du und es war ein anderer Junge. Ihr wart wohl sehr unterschiedlich, also auch so, was eure Freunde angeht. Eine ganz sportlich, du eher der Intellektuelle sozusagen. Wart ihr Freunde?
Nee, gar nicht. Wir haben uns gar nicht gut verstanden in der Schulzeit. Ich glaube, wir waren einfach zu unterschiedlich. Er hatte sein Leben, ich hatte mein Leben. Natürlich haben wir auch zusammen gespielt oder es war nicht so, dass wir ständig gestritten haben oder so. Aber wir hatten nicht so viele Berührungspunkte tatsächlich.
Habt ihr nochmal Kontakt irgendwann gehabt in den Jahren danach?
Nicht direkt, außer man trifft sich mal, wenn ich mal da in der Gegend war. Das war auch sehr schön, als ich meiner Frau Sabine das Dorf mal gezeigt habe, fuhr er zufällig mit dem Auto vorbei, ist wirklich auf die Bremse gestanden und herausgesprungen und gesagt, hey, hallo, schön, dich mal wiederzusehen. Das war echt schön.
Und dann dachte er so, ach, das war ja Ivan, den mochte ich doch gar nicht.
Das hat er vielleicht gerade vergessen gehabt oder so.
Das ist über die Zeit.
Man entwickelt sich auch weiter und natürlich sind wir auf Facebook befreundet und man bekommt so ein bisschen mit, auch über die Familien, die Verwandten, wie es dem anderen geht, aber wir haben keinen direkten Kontakt.
Wir haben uns jetzt über Fotografie unterhalten, wir haben uns über Sport unterhalten. Wir haben uns noch nicht über Schokolade unterhalten, das sollten wir noch dringend machen. Haben so ein, zwei Fotoerinnerungen von deiner Kindheit gesehen. Was mir auffällt, dass das eigentlich alles relativ gut ohne Menschen auskommt. Diese ganzen Szenen, die du gerade beschrieben hast, das finde ich ganz spannend, denn der Ivan aus 300 Podcast-Folgen ist ja ein Ivan, der mit sehr vielen Menschen in Kontakt geht, der nach vorne geht. Sind das die beiden Seiten, die du hast? Einmal der Einzelgänger und gleichzeitig eben auch der Speaker, der sich auch vor tausende Menschen hinstellen kann und spricht?
Definitiv. Also ich habe definitiv beide Seiten in mir. Ich bin nicht unbedingt eine Rampensau. Das bin ich nicht. Das war ich, glaube ich, auch nie, muss ich auch nicht sein. Ich bin schon eher der Introvertierte. Nicht, dass ich scheu wäre oder so, das hätte damit gar nichts zu tun. Ich brauche Menschen um mich, aber ich brauche auch Zeit für mich allein oder in meinem engsten Umfeld. Ich brauche beides, definitiv.
Und was würde dir eher Unbehagen bereiten, vor einem unbekannten Menschen zu sprechen oder den kennenzulernen oder vor 100 Unbekannten zu sprechen und sie kennenzulernen?
Ja, schon vor 100 Unbekannten. Eher vor der Gruppe als vor dem Einzelnen.
Und meinst du, das ist auch so ein bisschen das Ergebnis deiner Kindheit in diesem kleinen Dorf? Also weil einfach nicht so viele Menschen, nicht so viele Kinder da waren und du hast dich so daran gewöhnt? Oder ist das so ein Wesensmerkmal, das du eigentlich wahrscheinlich schon immer hattest und einfach so mitgebracht hast?
Ich glaube, das ist eher ein Wesensmerkmal, würde ich mal sagen. Natürlich war das Dorf klein, aber man hatte natürlich trotzdem Menschen um sich und man pflegt ja eigentlich nur so immer mit denselben Gruppen den Kontakt, egal ob du in einem kleinen Dorf aufwächst oder in einer Millionenstadt. Dein engstes Umfeld ist ja eigentlich immer so einigermaßen überschaubar.
Komm, wir springen zurück. Du bist heute Anfang 40.
Mit bester der 40. Zeit.
Aber danke.
Ja, ich wollte es so.
Hättest du doch stehen lassen können. Also, bester Zeitpunkt eigentlich für so eine ordentliche Midlife-Krise. Meinst du, die kommt noch?
Ich glaube nicht, nein. Ich muss auch sagen, ich bin auch stolz auf jedes meiner grauen Haare und ich habe einige. Die sind alle hart verdient. Nein, ich glaube nicht, dass ich eine Midlife-Crisis hatte. Ich hatte tatsächlich an meinem 40. Geburtstag, da wurde ich ein wenig nachdenklich. Nicht gerade Midlife-Crisis, aber man schaut dann zurück, man schaut, was kommt noch, was will man noch und so. Und da hatte ich echt ein bisschen Mühe. Ich muss auch sagen, ich habe meinen 40. Geburtstag fast über das ganze Jahr gefeiert. Also mit mehreren Partys am Geburtstag selber. Und meine Frau hat mich dann erst später irgendwo hin entführt. Und mit meiner Familie habe ich auch zu einem anderen Zeitpunkt gefeiert. Ich hatte irgendwie 4 oder 5 Geburtstagsfeste. Und dann bist du immer so in diesem Rückblicksmodus eigentlich.
Im Übrigen glaube ich auch gar nicht, dass es Midlife-Krise, dass das noch das große Thema heutzutage ist, mit der wir uns so auseinandersetzen müssen, sondern ich glaube vielmehr, dass es so eine Art Quarter-Life-Krise gibt. Da sind wir dann meistens so Mitte 20 und rennen ja gerne mal planlos durchs Leben und sind so sehr heftig auf der Suche, wohin es mit dem eigenen Leben eigentlich gehen soll. Du wirkst ja heute sehr besonnen, strategisch, ausgeglichen, bedacht, also wirklich sehr in dir ruhend. Ivan, war das immer so oder gab es so eine Quarterlife-Krise vielleicht bei dir in den 20ern auch?
Ich glaube, ich wirkte schon immer so, aber war es nie.
Auch heute.
Ist es heute nicht? Ich ruhe mehr in mir als auch schon, definitiv. Ich weiß, dass ich nach außen hin sehr eben, wie du sagst, ruhig und besonnen wirke. Das weiß ich und das weiß ich auch schon, dass das immer so war. Früher bei den Schulaufführungen, da war ich unglaublich nervös. Also wirklich bis, mir war richtig schlecht. Und meine Eltern, die kennen mich ein bisschen, die saßen dann im Publikum und kamen dann nachher regelmäßig zu mir und haben gesagt, gell, du warst überhaupt nicht nervös, man hat überhaupt nichts gemerkt. Und ich habe meine 1000 Tode vorher gestorben und alles. Also nicht mal meine Eltern haben es gemerkt. Und das ist, glaube ich, auch heute noch so, auch wenn ich jetzt vielleicht ruhiger und besonnener bin. Aber es gab natürlich auch Phasen im Leben, da war es auch sehr, sehr suchend. Ich kenne diese Quarter-Life-Crisis durchaus, also so zwischen 25 und 30 hatte ich das definitiv auch.
Und im Nachhinein, wie bewertest du solche Zeiten im Leben, wo es einen so richtig hin und her wirft, wo man wirklich damit zu tun hat, dass man durchkommt, dass man gar nicht so weiß, wie mache ich das überhaupt? Ist es, möchte man es nicht haben oder weiß man heute, dass es vielleicht auch für etwas gut war?
Es war definitiv für etwas gut. Ich wäre heute sicher nicht der, der ich jetzt bin. Ich hätte wahrscheinlich auch meine Frau nicht kennengelernt und. Es gibt natürlich viele positive Seiten, aber ich will das auch nicht schönreden. Wenn ich die Wahl hätte, diese Zeit erlebt zu haben oder eben nicht, ich würde sagen, darauf kann ich verzichten. Dann wäre ich ein anderer, aber dann wäre ich halt der ich bin und das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht.
Aber das wäre bestimmt auch. Aber du bist ja so auch sehr gut. Nicht auch, sondern du bist so sehr gut. Das ist schwierig, das ist ein Minenfeld. Aber spannend in dem Zusammenhang finde ich ja auch, wenn man sich mit deinen Berufswünschen ein bisschen auseinandersetzt und mit deinen Interessen. Du hast immerhin mal katholische Theologie studiert, inklusive der Absicht, tatsächlich im kirchlichen Dienst auch zu arbeiten. Hat sich dann anders ergeben, das Leben kam dazwischen, das ist auch okay. Das klingt aber tatsächlich so ein bisschen nach Sinnsuche.
Das ist so. Ich weiß nicht, ob das die Motivation war für diese theologische Weiterbildung, ob das die Sinnsuche war, wahrscheinlich eher nicht. Es war auch wirklich das Interesse an der Theologie an sich und an der Arbeit in der Kirche. Ich glaube, die Sinnsuche, die war dann schon vorher da. Aber das ist schon die Sinnfragen generell, die begleiten mich natürlich schon seit immer. Und ich glaube auch, das ist auch nicht außergewöhnlich. Ich glaube, jeder Mensch hat eine spirituelle Seite. Der eine lebt sie vielleicht etwas mehr aus als der andere, dem einen ist sie vielleicht wichtiger als einem anderen, aber jeder kommt an Punkte an sein Leben, wo es dann eben um die großen Sinnfragen geht.
Und dann gibt es auch Jobs, die mit der Sinnfrage wahrscheinlich wenig zu tun haben. Du warst mal Hotelnachtwächter, stimmt das?
Während meines Studiums, genau. Obwohl ich ja ein ausgesprochener Morgenmensch bin, habe ich dann, um ein bisschen Geld zu verdienen, halt in einem Hotel, war ich eben so Nachtportier eigentlich war es.
Ja. Das hört sich entweder nach dem langweiligsten Job der Welt an oder nach dem spannendsten Job der Welt, weil da natürlich in so einem Hotel auch nachts vielleicht dolle Dinge passieren. Was war es denn?
Es war eher der langweiligste, weil das war in einem Hotel des Blauen Kreuzes. Das heißt, das Restaurant hat um 20 Uhr geschlossen. Und die Gäste waren um 20.30 Uhr die meisten im Bett wahrscheinlich. Und es gab ja auch keinen Alkohol von der Philosophie her von diesem Hotel. Aber es gab mir viel Freiraum, eben dann auch Dinge zu tun, auf die ich Lust hatte. Zu lesen oder Fernsehen zu schauen oder sowas. Und ich habe dabei Geld verdient. Also der Job war super.
Ich finde es spannend, was für unterschiedliche man Jobs wirklich im Leben macht. Das war ja nicht der einzige Job, den du gemacht hast. Du hast auch als Kind hast du schon, oder als junger Mann hast du Zeitungen ausgetragen und solche Sachen. Also da haben wir ja alle eigentlich eine Handvoll Jobs, die wir gemacht haben. Du hast aber auch, und das, ich komme noch mal so ein bisschen Richtung Sinn, und Sinnfragen, du hast tatsächlich auch eine Vision, die dich antreibt, die du sogar benennen kannst. Was ist deine Vision?
Ich glaube, dass in den meisten Menschen mehr drinsteckt, als sie im Moment umsetzen können oder als sie sich vielleicht bewusst sind. Man geht einfach so unter, man lässt sich vielleicht auch treiben, man lässt sich auch ein Stück weit fremdsteuern. Und ich finde es immer schade, wenn ich auf tolle Menschen treffe, die unglücklich sind, die nicht zufrieden sind, die sich im Hamsterrad fühlen etc. Und diesen Menschen will ich helfen. Ich will denen wirklich helfen, die Zeit bewusster zu gestalten, auch zu erkennen, dass sie die Fäden mehr in der Hand haben, als sie sich vielleicht vorstellen können. Also ich versuche denen wirklich auch Möglichkeiten aufzuzeigen und dann zu helfen, diese Möglichkeiten zu realisieren. Und wenn mir das gelingt, das siehst du ja dann in deinem Gegenüber. Du siehst, irgendetwas ist passiert, du siehst es in den Augen von dem. Das ist das Großartigste, was ich kenne.
Das hört sich fast nach einer, naja, eher nach einer therapeutischen Arbeit an, als nach einer Arbeit eines Zeitmanagers zum Beispiel.
Ja, ich glaube, Zeitmanagement ist eher der Aufhänger. Also To-Do-Listen schreiben und Kalender führen, das ist ja das Langweiligste, was es gibt auf der Welt. Aber es hilft mir eben, das zu erkennen, was mir wichtig ist, oder das umzusetzen, dem nachzugehen, was mir wirklich wichtig ist. Und das kann etwas bei der Arbeit sein, das kann aber auch durchaus etwas Privates sein. Es gibt ja unglaublich viele wichtige Dinge, die sind nicht hier auf unserem Schreibtisch oder in unserem Computer, sondern ja, die sind halt sonst irgendwo. Und auch für diese Dinge kann man sich eben mehr Zeit schaffen. Zeitmanagement ist der Aufhänger. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie eine therapeutische Tätigkeit habe, aber definitiv bin ich ein Coach, nicht nur ein Trainer, definitiv.
Außerdem greifen ja auch diese privaten und beruflichen Dinge greifen ja auch sehr ineinander. Das sieht man ja bei dir, ne? Du hast sozusagen ja eine, also man könnte jetzt sagen, diese Vision, die du formulierst, hat eher was persönlich Privates und Business ist dem entgegen, oder auf der anderen Seite ist es ja gar nicht. Das greift ja genau ineinander und kommt so, also oder du kannst es damit so eben gut leben. Wann ist dir diese Vision bewusst geworden? War dir das immer klar? Hast du es irgendwann für dich wie so eine Zwiebel so abgeschält und dann bist du zu dem Inhalt gekommen und wusstest, ah, okay, darum geht es? Oder hast du es dir hart erarbeiten müssen?
Ich glaube, es sind so zwei Dinge zusammengekommen. Ich war schon immer daran interessiert, wie kann ich mich so organisieren, dass ich eben meine Arbeit besser machen kann, dass ich das umsetzen kann, was in mir steckt. Ich konnte es damals noch nicht benennen, aber das war auch schon in der Schule und während des Studiums so. Damals habe ich mich dann neben dem Inhalt halt auch mit Schnelllesetechniken, Memotechniken und all diesen Dingen beschäftigt, Mindmaps und so weiter und so fort. Und auch in den ersten Jobs nach Abschluss des Studiums, genauso, da habe ich versucht, mich gut zu organisieren. Und dann gab es eben so eine von diesen Sinnkrisen, wo ich mich dann gefragt habe, was willst du beruflich machen in deinem Leben? Und da habe ich mal herausgefunden, was eigentlich meine Werte sind. Und der wichtigste Wert für mich war und ist Freiheit. Und plötzlich kamen die Dinge zusammen. Dann habe ich gewusst, oh, ich glaube, du wirst nicht glücklich in einem klassischen Angestelltenverhältnis und schon gar nicht in einer sehr hierarchisch organisierten Institution, wie die Kirche zum Beispiel. Das war mit ein Grund, weshalb ich nicht in den kirchlichen Dienst eingetreten bin, einer von einigen, aber das war einer. Sondern du musst etwas finden, wo du dich wirklich entfalten kannst und wo du dein eigener Chef sein kannst. Das war nie ein Berufswunsch von mir, bis zu dem Moment, als ich erkannt habe, wie wichtig mir die Freiheit ist. Und dann kamen die beiden Dinge zusammen.
Weißt du noch, wie alt du warst?
Da war ich, lass mich schnell rechnen, ja, da war ich, wie alt war ich denn da? 27 so, um den Dreh.
Spannend, ja. Spannend. Also eigentlich genau von der Zeit, über die wir eben auch gerade gesprochen haben, wo heftig was los war, ja, wo viele Fragen aufkamen und offensichtlich eben auch Erkenntnisse und Antworten kamen. Ja. Du bist, glaube ich, immer noch dabei, Potenziale von dir umzusetzen und neue zu finden und auszutauschen vielleicht. Was die Hörerinnen und Hörer jetzt in diesem Moment nicht sehen können, ich aber, weil wir uns gerade sehen können, digital, ein Klavier steht hinter dir. Es reimt sich sogar. Du hast angefangen, Klavier zu spielen und zu lernen.
Das ist tatsächlich mein neues Hobby, das in der Corona-Zeit entstanden ist. Ich brauchte noch irgendetwas, weil Fotografie in der Corona-Zeit hat nicht so Spaß gemacht. Ich hatte auch nicht mehr so den Drang, rauszugehen, weil ich konnte jetzt nicht mal irgendwo in ein Café sitzen und so. Und dann habe ich etwas anderes gesucht, das meine kreative Ader halt bedient. Und ich liebe Musik. Ich habe früher als Kind auch Musik gemacht und auch später so ein bisschen. Ja, und dann habe ich mir eben überlegt, welches Instrument wäre denn toll, und kam auf das Klavier.
Gab es da mal so Überlegungen, eigentlich kann man Klavier in dem Alter nicht mehr spielen?
Nee, das ist zum Glück ein Glaubenssatz, den ich nicht habe. Ich bin überzeugt, du kannst auch mit 90 von mir aus noch Ballett lernen. Du wirst es nicht auf die Bühne schaffen. Das vielleicht nicht, aber warum kann ein 90-Jähriger nicht Ballett lernen? Es gibt überhaupt keinen super. Grund.
Finde ich super und ich finde es auch völlig richtig, genau das so zu sehen und eben egal in welchem Alter, wenn man das lernen möchte, dann lernt man das in seinem Tempo mit dem Ergebnis, das man selber eben hinbekommt und dann ist das auch völlig in Ordnung. Das ist ja alles nur Frage eben auch der Bewertung. Wie ergeht dir das Lernen denn? Das ist ja schon noch, glaube ich, nochmal eine außergewöhnliche Situation, oder?
Ich lerne ja sehr, sehr gerne und das ist schon... Du merkst einfach, du bist außerhalb von deinen Bahnen. Plötzlich musst du Hirnregionen und natürlich auch Muskeln in deinen Händen bedienen, die du sonst halt nicht so brauchst. Und da lernst du auch irgendwo die Grenzen kennen. Aber wenn du dranbleibst, kannst du die Grenzen auch immer weiter verschieben. Und das ist dann toll. Dann übst du ein Stück und das geht überhaupt nicht. Und dann bleibst du dran und irgendwann geht es einigermaßen. Und dann habe ich einfach Freude. Manchmal auch Frust. Manchmal auch Frust. Ich habe heute gerade vor unserem Interview habe ich so ein YouTube-Video gesehen, wo einer Kartentricks gezeigt und dann erklärt hat. Und ich war auch immer an Zauberei interessiert und wollte das auch ausprobieren. Das ging aber gar nicht. War es die Fingerfertigkeit? War es, ich habe relativ große Hände. Sind die nicht geeignet für Kartentricks? Ich weiß es nicht. Aber da ist schon eher der Frust dann übrig geblieben am Schluss. Aber vielleicht bleibe ich dran, wer weiß.
Ich finde das so spannend, Ivan, was du so erzählst. Deutet eigentlich alles auf eine Showkarriere hin. Also du fängst jetzt mit dem Klavierspielen an. Du hast einen Podcast. Du wolltest Theologie. Also du wolltest in den kirchlichen Dienst, du wolltest Theologie oder hast Theologie studiert, was ja ganz häufig im Übrigen eben auch große Entertainer, die haben alle immer ihren Messdiener in der katholischen Kirche gemacht. Also Harald Schmidt, Günther Jauch und wie sie alle heißen. Und trotzdem sagst du, nee, dieses, wie hast du es vorhin gesagt, der Bühnentiger bist du eigentlich nicht. Mhm.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ich habe einfach Freude an den Dingen. Ich habe Freude da, für mich Klavier zu spielen oder vielleicht mal so für das engste Umfeld. Aber ich habe nicht den Drang, das für ganz viele Menschen zu machen.
Ganz sympathisch. Wie belohnst du dich?
Wie belohne ich mich? Häufig, vielleicht auch zu häufig, mit Gadgets, also alles, was mit Strom läuft und Knöpflein hat, daran habe ich richtig, richtig Freude.
Aber das ist doch etwas ganz Großartiges.
Ich finde auch, ja, definitiv.
Und deine Hörerinnen und Hörer lieben das auch, weil die natürlich irgendwie viele Umwege nicht gehen müssen, weil Ivan hat das vorher ausprobiert und hat entweder gesagt, funktioniert oder funktioniert nicht und darauf kann man sich dann eben auch verlassen. Über eins hast du noch nicht gesprochen. Ich habe gedacht, das geht jetzt in diese Belohnungsrichtung. Vielleicht mochtest du es bloß nicht zugeben. Ich frage jetzt investigativ nach. Wir haben noch nicht über Schokolade gesprochen. Ist doch eigentlich auch ein Hobby von dir, oder?
Ja, das ist übertrieben. Ich mag sehr gerne Süßes generell und Schokolade natürlich auch. Das Problem ist nur, Schokolade kennt bei mir nur zwei Zustände. Sie ist da oder sie ist weg. Die ist eigentlich digital. Aber es gibt nichts dazwischen. Es gibt halbe Tafeln Schokolade, das existiert in meiner Welt gar nicht. Das kann nicht existieren. Und das ist halt ein bisschen die Herausforderung.
Ich weiß auch nicht, was für einen Sinn dahinter stecken sollte, eben. Halbe Tafel Schokoladen, oder?
Absolut.
Was soll man damit machen? Wo soll man die auch lagern zum Beispiel?
Da sind wir wieder bei der Sinnfrage, genau. So.
Und dann zusammen, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, zusammen mit einem frisch gebrühten Espresso?
Oh ja, definitiv. Ich mag ja sehr Kaffee, aber nur Espresso. Ich mag keinen langen Kaffee, keinen Lungo. Ich mache auch nur Espresso, ich kann nichts anderes, ich kann keinen Cappuccino, nichts. Aber ich habe auch verschiedene Kaffeemühlen, sodass ich halt verschiedene Bohnen auch nutzen kann. Und die eine Mühle ist halt eine Handmühle. Und wenn ich mir abends einen Kaffee mache ohne Koffein, dann wird der handgemahlen und natürlich im Siebträger. So, alles ganz so, wie es eben sein soll.
Auch ein bisschen Belohnung, ne? So eine schöne Zeremonie zu haben.
Definitiv.
Sich damit auch zu belohnen. Ja. Schokolade passt ja auch sehr gut zu Rotwein. Ich weiß nicht, ob du diese Kombination magst. Ich weiß nicht, ob du Alkohol trinkst überhaupt.
Ich trinke gar keinen Alkohol mehr seit gut 2 Jahren. Da habe ich irgendwann mal gemerkt, Alkohol tut mir wie nicht gut. Ich brauche es nicht. Alkohol gibt mir nichts, aber nimmt mir viel. Und dann habe ich beschlossen, nee, das ist nichts. Ich höre auf damit. Und habe ich aufgehört.
Und du hast nicht nur beschlossen, ich höre auf, Alkohol zu trinken. Vor allen Dingen hast du ja auch beschlossen, mindestens 100 Jahre alt zu werden, oder?
Bei guter Gesundheit. Das ist noch ein wichtiger Zusatz. Aber genau das ist das Ziel, ja.
Warum eigentlich so alt, Ivan?
Ich weiß nicht, ich finde es einfach so spannend und ich habe noch so viel vor, ich möchte noch so viel erleben und ich möchte einfach das Leben so lange genießen können, wie es irgendwie geht. Und ob ich 100 Jahre bei guter Gesundheit werde oder nicht, dafür stelle ich heute die Weichen. Da kann ich nicht erst mit 90 beginnen oder so und das motiviert mich irgendwo. Es ist zwar ein Ziel, das noch in weiter Ferne liegt, aber es motiviert mich eben zum Sport zu gehen etc. etc.
Und wie cool wäre das, wenn wir dann alle gemeinsam einen Podcast von dem 100-jährigen Ivan in guter Gesundheit hören würden. Das wäre ganz, ganz groß. Das, ich weiß nicht, ob es dann über Zeitmanagement geht oder über Schokolade, Espresso. Es gibt viele, viele Themen. Ivan, wir haben ganz viel über dich erfahren. Über deine größte Liebe haben wir heute fast gar nicht gesprochen, über Sabine. Aber das machen wir mal zu einer anderen Gelegenheit. Danke für das Gespräch.
So, das war's. Jetzt hast du mich vielleicht auf eine andere Art kennengelernt als bisher. Möglich gemacht hat das Markus Tirok mit seiner wunderbaren Art, Fragen zu stellen. Ihn findest du unter interviewhelden.de. Dort kannst du auch seinen sehr hörenswerten Podcast abonnieren. Auch wenn du vielleicht nicht so sehr in der Rolle des Fragenstellers bist, bist du bestimmt ab und zu Antwortgeber. Und wenn nicht, lernst du in dem Podcast trotzdem sehr viel über Kommunikation. interviewhelden.de. Es lohnt sich in jedem Fall. Damit danke ich dir, dass du mir so regelmäßig zuhörst und ich freue mich auf die 301. Folge und die Hunderten, die danach folgen werden. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dein Ivan Blatter.